Sie haben meinen Siegfried getötet. Ich muss ihn rächen. Die ganze Welt ist mir nicht so viel wert wie sein Tod.
Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Theo Schneider. Unser Thema heute, das Glied des Nibelungen, Sex and Crime oder Mahnung zum Frieden. Das Nibelungenlied, seine Entstehung, seine historischen Hintergründe, seine Rolle und Funktion für deutsche Politik, Ideologie und Identität, seine Geschichte in Kunst und Kultur, in Literatur und Theater. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Volker Kalle, Historiker, Autor, Liedermacher und Journalist. Er war Kulturkoordinator der Stadt Worms und nicht nur in dieser Funktion ein wichtiger Miterfinder, wenn man so sagen will, der Nibelungenfestspiele in Worms, der neuen, die 2002 neu begründet wurden und seitdem jedes Jahr im Juli auf der Freilichtbühne am Wormser Dom stattfinden. So auch in diesem Jahr mit dem Stück Die Hunnenkönigin von Oliver Lansley vom 17. Juli bis zum 2. August. Aus diesem Anlass möchten wir in dieser Folge sozusagen die Basics des Stoffs diskutieren, wobei Volker Kalle immer wieder kritisch die aktuellen und historischen Interpretationen und Darstellungen hinterfragen wird. Also die Fixierung auf Sex and Crime anstatt Mahnung zur Umkehr vor dem Marsch in den Untergang. Schön, dass du da bist, Volker, herzlich willkommen. Fangen wir von vorn an. Was ist das Nibelungenlied? 2379 Strophen, A4 Zeilen, also knapp 10.000 Zeilen, im modernen Druck umgerechnet 250 bis 300 Seiten, je nach Satzspiegel. Es hat zwei grobe Teile. Im ersten Teil geht es um Siegfried, der zweite Teil dann um die Rache, die Grimhild nimmt, geschrieben in mittelhochdeutscher Sprache. Verfasst um das Jahr 1200 am Hof des Bischofs von Passau. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert war es weit verbreitet. Es gibt allein 35 verschiedene Handschriften bzw. Fragmente, besser gesagt. Und dann wurde es vergessen und ab 1775 wiederentdeckt. Ist das richtig, was ich da erzählt habe?
Ja, im Großen und Ganzen ist es richtig, ob es wirklich am Hof von Bischof Wolfgang in Passau entstanden ist. Das ist eine Mehrheitsmeinung, aber es gibt auch einige Minderheitsmeinungen. Das hat etwas damit zu tun, dass das Nibelungenlied ein Epos ist und Epen vollkommen gleich, ob man sie Heldeneben nennt oder die Artus-Epik, haben eben sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, die Eigenart, dass man den Autor nicht kennt. Und der Autor auch über sich nur, wenn man so will, indirekt Auskunft gibt. Und da die Handschriften sehr unterschiedlich sind, zwar ähnlich, aber eben Unterschiede aufweisen, vor allen Dingen, was die Lokationen angeht. Mal spielt der Odenwald eine Rolle, mal spielen die Vogesen eine Rolle, mal gibt es eine Löwenjagd im Odenwald, das ist eher die Aeneis beispielsweise reingeholt. Dann gibt es historische Hinweise, dann gibt es Orte, die wir heute noch kennen, wie Worms beispielsweise. Dadurch, dass die Handschriftenbearbeiter das unterschiedlich konturiert haben, kann man natürlich aus den einzelnen Handschriften unterschiedliche Rückschlüsse ziehen. Ebenso aus bestimmten phonetischen Elementen in der Art des Mittelhochdeutschen, wo man eben sagen kann, das kommt eben im großen Ganzen eben aus dem oberdeutschen bis mitteldeutschen Raum und nicht eben aus dem niederdeutschen Raum. Da gibt es natürlich jetzt Leute, die das noch weiter differenzieren und genauer verorten.
Der Kampflärm lockte Zwerge aus der Höhle, in der sich der Nibelungenschatz befand.
Soll das ein Drache sein?
Nein, Herr, ein Wurm. Ein Linddrachen, ein Lindwurm. Deshalb hängt hier jeder an dem Hinterteil des Vordermanns. Und Siegfried schlägt sie dann auseinander. Zack, zack. Und spießt sie auf mit seinem Schwert. Wap, was? Do er den Linddrachen an dem Berges Lork.
Wenn man einen Wurm in der Mitte erschlägt, dann sind es doch zwei und die leben weiter.
Ja, Herr, seht, auch mich hat man in zwei Hälften geschlagen. Die andere ist der Ritter dort, das Hackgesicht. Der Wurm. Nein, der Drache wurde ein schleimiger Wurm. Und der Wurm hieß Hagen und fiel mit einem Blatt vom Baum.
Was steht drin im Nibelungenlied? Was ist der Content?
Du hast ja schon gesagt, es gibt im Groben zwei Teile. Der erste Teil wird sehr stark von Siegfried dominiert und mit seinem Tod hört es auf. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Rache Grimhilds, die über die Werbung des Hunnenkönigs Etzel beginnt und dann eben am Hunnenhof im Untergang endet. Das sind im großen Ganzen die zwei großen Erzählstränge. Das ist aber jetzt zum Beispiel schon mal sehr interessant zum Thema Nibelungensage. Ich bin ja der Meinung, dass die Nibelungensage eine Erfindung der Romantik ist, eine romantische Theorie, fußend auf Herder, auf den Brüdern Grimm und so weiter, die vermuten, weil es damals notwendig war, sozusagen das Volk aufzuwerten, nachdem er demokratisch gedacht hat, dass es eine Erzählungen in grauer Vorzeit gibt aufgrund historischer Ereignisse oder religiöser Mythen, die dann so durch die Jahrhunderte weitergegeben wird, in erster Linie mündlich und dann irgendwann aufgeschrieben wird. Man muss es aber eigentlich genau umgedreht sehen. Ich komme dann gleich wieder zu Siegfried. Wir haben von heute aus gesehen nur Schriftdokumente und Bilddokumente, die mit diesem Stoff zu tun haben, aus zwei großen Epochen. Das eine ist die Epoche um 1200, also zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert hauptsächlich. Und das zweite ist die Epoche zwischen der Wiederentdeckung und der Gegenwart, wenn man so will. Und in der neueren, modernen, gegenwärtigen Epoche geht es eben um das Nibelungenlied als Nationalepos, ja oder nein und wie auch immer. Und in der Zeit des Mittelalters geht es in erster Linie eigentlich um eine Erzählung, die der anonyme Autor, der meines Erachtens möglicherweise auch diese epische Anonymität nutzt, um selber nicht so ins Licht seiner Kritiker zu geraten, weil es ist ein sehr politisches Epos. Und es beschreibt die Situation in der Stauferzeit um 1200 als Hintergrund. Da gab es einen Thronstreit zwischen Welfen und Staufern, der sehr heftig war. Walter von der Vogelweide hat in seiner Spruchdichtung darauf hingewiesen, es sei kein Friede mehr, die Ordnung im deutschen Volk sei zerstört. Das ist auch alles kurz nach 1200 entstanden, diese Spruchdichtung. Und dann wird sogar der staufische Kandidat Philipp von Schwaben durch Otto von Wittelsbach ermordet. Und es dauert noch mal über 10 Jahre, bis der Stauferspross Friedrich II., der bis dahin ein Kind war, zum König und dann zum Kaiser wird. Also diese Situation der Unordnung, die benutzt der Autor als Hintergrund. Das hat zwei Konsequenzen. Das erste ist, die Siegfried-Geschichte ist die Vorgeschichte von Siegfried, bevor er an den Burgunderhof in Worms kommt, wird äußerst knapp erzählt von Hagen.
Sag, kommen Sie wirklich?
Alle sagen es. Es leucht wie ein Feuer durch alle Zungen.
Und kommt auch ein Drache mit Ihnen und bringen Sie den Schatz mit. Was weißt du über die Nibelungen? Sprich! Meine Mutter hat mir nichts erzählt. Alle flüstern nur. Nur von Siegfried hat Kriemhild mir geschworen, dass er der größte aller Helden war und die Drachen erschlug. Und ihr Blut fließt doch auch in meinen. Halb Hunne, halb Nibelungen bin ich.
Bevor der Siegfried an den Hof kommt, erzählt der Hagen kurz, wer das ist. Also die komplette Vorgeschichte, die man eher aus der Edda kennt, als aus dem Nibelungenlied. Und die Edda ist jünger als das Nibelungenlied. Wenn auch es Überlegungen gibt, dass wiederum Teile, die in der Edda es gibt, ältere Quellen haben könnten als um 1200. diese ganzen Vorgeschichten, die zudem in der Edda sehr bruchstückhaft und widersprüchlich sind und auch nicht als komplette oft überliefert sind, diese Sachen spielen im Nibelungenlied eine Randrolle. Das Entscheidende im Nibelungenlied ist das, was am Burgunderhof passiert. Und das widerspiegelt eigentlich zwar auf dem Hintergrund älterer historischer Ereignisse, die benutzt werden, spiegelt eher so die Zeitsituation. Also es gibt staufische Hofämter am Wormser Burgunderhof und es gibt eine Liebesgeschichte, die durchaus höfischen Charakter hat, also nicht unbedingt heldenepischen Charakter, sondern einen höfischen Charakter zwischen Siegfried und Grimhild. Es ist auch so, dass eine Liebesbeziehung, vorige Liebesbeziehung zwischen Siegfried und Brünhild überhaupt nicht vorkommt im Nibelungenlied. Das ist alles Edda und auch nur ein Teil der Edda wiederum. Die Brünhild ist dem Siegfried komplett unbekannt. Und er hat auch mit ihr gar nichts am Hut. Auch nicht nach der Brautnacht, in dem er Gunther hilft, die Brünhild zu bezwingen. Seinerseits ist es keine Liebesbeziehung und von der Seite Brünhilds ist es auch keine Liebesbeziehung. Also das sind alles so Dinge, die werden gern miteinander vermischt. Aber es ist ganz deutlich, vor allen Dingen dann im ersten Teil am Burgunderhof, dass da eine ältere Geschichte aus dem 4., 5. Jahrhundert, die auch nur sehr spärlich überliefert ist in historischen Chroniken. Und was es davon an mündlicher Überlieferung gab, davon wissen wir eigentlich nichts. Das können wir nur vermuten. Da wird eigentlich versucht, eine Geschichte zu erzählen von Herausforderungen und Überheblichkeit männlicher Recken, heißt es im Nibelungenlied, die sich gerne mal miteinander anlegen, wo es aber gleichzeitig eine zweite Schiene gibt, wo die Berater, wie Hagen beispielsweise, immer ein wenig beruhigen und sagen, jetzt mal langsam, das geht nicht gut aus, wenn ihr euch hier ständig in die Wolle bekommt. Es gibt Möglichkeiten des Ausgleichs mehr. Und dann gibt es vertragliche Möglichkeiten, es gibt Zahlungsmöglichkeiten, es gibt aber auch einfach die freundliche Gastfreundschaft, wir laden dich mal ein und es gibt gut zu essen und zu trinken, es wird ein Fest gefeiert. Und damit fängt man das alles immer wieder gern auf. Und sagen wir mal, diesen Unterschied zwischen einer plötzlich aufflammenden Heldenzorn, also das erinnert mich ehrlich gesagt eher an meine Erfahrungen in Alzey mit Leuten aus den Baracken, die manchmal die Eigenart hatten zu sagen, du hast uns von oben runter angeschaut. Und wenn man dann gesagt hat, nein, willst du sagen, dass ich gelogen habe? Und wenn man gesagt hat, ja, war man sowieso schon gefangen. Also der Krieg war erklärt, ohne dass es wirklich einen Grund gab. Und so ist es auch im Nibelungenlied.
Siegfried sagte zum König, ich will euch nehmen, was ihr habt, Länder und Burgen. Das soll unter meiner Herrschaft kommen.
Aber wie kann man meinen Onkeln alles wegnehmen wollen?
Ja, der König und mit ihm seine Männer wunderten sich über das, was sie hier hörten und wurden wütend. Doch Gernot riet, sich ihn zum Freund zu machen.
Ja, so sind sie, die Burgunder. Sie töten, indem sie sich Freunde machen. Und sie machen sich Freunde, indem sie töten. Ihre Worte sind Blumen, aber ihre Zungen sensen sie zu mähen. Sie sind wie der Schnee im Frühling, der alles erstickt, was sich schickte, schon zu blühen.
So wurde Siegfried in Burgund ein viel umworbener Gast. Es gab keinen, der ihm nicht gewogen war. Dem Held aber stand der Sinn nach hoher Liebe. Er hatte ein schönes Mädchen im Sinn. Eine Fürstin. Und weil der wackere Siegfried einen Leichenteppich ausgerollt hatte, der schönen Grimhild, dankte sie es ihm in der Kirche, wo sie andächtig die Hände faltete.
Was war das Motiv des Schreibers, beziehungsweise wenn es einen Auftraggeber höchstwahrscheinlich gab, sein Motiv soll es einen Auftrag zu geben, Mahnung zum Frieden, sagt Leute, seid nicht so hitzköpfig und haut nicht gleich und nur aufeinander ein, um zu zeigen, es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten.
Also Mahnung zu Frieden, glaube ich, wäre überzogen. Ich denke, der Autor hat eine Möglichkeit gesucht, seine Zeit, ich habe ja diese Thronstreitzeit versucht zu charakterisieren, ihr einen Spiegel vorzuhalten und Verhaltensweisen aus dieser Zeit, sowohl Verhaltensweisen, die gewalttätig waren, als auch solche, die befriedet haben, hat er beide geschildert und hat dann aber immer wieder die Situation der Dramaturgie so gedreht, dass alle Versuche der Befriedung wieder unterlaufen wurden. Und das Interessante ist ja, wenn dieses Ganze dann zu Ende läuft, eben auch durch die Blutrache von Grimhild. Blutrache ist ja eben ein klassisches Thema in der hohen Frühgeschichte und bis ins Mittelalter. Und die wird immer wieder versucht zu vermeiden, indem er Geldzahlungen macht. Es werden Sühnekreuze aufgestellt, stehen heute noch Hunderte in der Landschaft. Passiert es eben aber trotzdem, dass der Zorn und der Mord ausbricht. Er nennt das an vielen Stellen Unmaße. Also unmäßig. Das ist also nicht, eigentlich nicht höfisch, wenn man so will. Die Leute sind nicht maßvoll. Mhm. Und weil sie nicht maßvoll sind und nicht verhandeln und nicht vorausschauend sind in ihren Handlungen und eigentlich auch nicht angeben, was ihre Motive sind.
Sie stolpern ja in den Untergang.
Ja,
im Wasser,
ja.
Sie batschen da rein,
ja,
wie die Deutschen nach Stalingrad. Da kommen
ja, ich würde sagen, wir besser wie die Deutschen und die anderen Europäer in den Ersten Weltkrieg.
Ja,
Christopher Clarks Schlafwandler.
Ja.
Also solche Gestalten sind das. Ja. Es wird auch oft gar nicht begründet, warum die so handeln. Oder meistens wird es nicht begründet. Also vor allen Dingen die nicht friedvollen Handlungen werden nicht begründet. Also die Liebe zum Beispiel wird durchaus begründet. Warum liebt wer wen und wie liebt er den und so weiter. Aber diese Zornanfälle, die werden als überheblich und unmäßig bezeichnet, aber die passieren. Und die passieren nicht nur bei den Burgunden, die passieren beim Siegfried, die passieren bei den Dänen und Sachsen. Zum Beispiel als diese Auseinandersetzung mit den Dänen und Sachsen beginnt, in der Siegfried die Burgunder eben unterstützt und zum Sieg führt, da wird einfach nur geschrieben, die Dänen und Sachsen schicken Boten nach Worms und sagen, die Wormser hätten sich ihnen zum Feind gemacht.
Genau.
Kein Wort, warum,
ja.
Was haben die angestellt? Die haben gar nichts angestellt,
ja.
Sondern die waren einfach nur mächtig und dann reizt es den Recken zu sagen, ich bin mächtiger. Also es ist sozusagen einfach ein Kräftemessen zwischen männlich größenwahnsinnigen Personen.
Streitende Buben.
Sowas.
Im Sandkasten.
Wer ist der Stärkere von uns? Ja. Wer hat den größeren Penis und lauter solche Dinge? Ja. Also, das ist, kann man vermuten dahinter, aber auch das wird nicht gesagt.
Ja.
Es kommt aus heiterem Himmel und interessanterweise wird dann auch aus heiterem Himmel wieder Frieden geschlossen.
Kommt er nicht zu eurem Hofe? Schrien es nicht die Boten? Habt ihr nicht Angst, ihr hört, was ihr gesagt, und schneidet euch die Zunge aus dem Hals? Bevor ihr euch an einen Lindenbaum bindet, die Bauchdecke euch öffnet, die Därme herausschneidet und euch um den Baum jagt, die Wunden der Linde zu heilen.
Haltet ein und lasst euch gesagt sein! An unserem Hofe dürfen alle wir verspotten. Außer den Göttern. Und Götter verehren wir hier viele. Wie könnte sich die Königin von Mücken wie uns stechen lassen? Sie lässt uns, wenn sie mag, von einer Hand an die Wand klatschen. Der König liebt es, wenn wir lachen und uns lustig machen. In euren Landen mag man finster schauen und sich statt auf die Schenkel zu klopfen, die Köpfe abhauen. Ihr verwechselt Achten mit Schlachten.
Warum war es über Jahrhunderte so beliebt? Ist das der Grund, das, was du jetzt erzählst?
Ja.
Welche Bedürfnisse hat es bei den Hörern erfüllt?
Ja.
Also warum wollten die Leute diese Geschichte erzählt bekommen? Waren sie so scharf drauf, zu hören?
Also das erste Mal, was man wieder sagen muss, man muss es immer ein bisschen zurückholen. Das sind ja alles Vermutungen. Wir haben keine Äußerungen des Publikums.
Klar.
Ja, dass irgendeiner gesagt hätte, ich war dort und es hat mir... Also es ist auch sicher, dass das mündlich und auch gesanglich vorgetragen wurde. Wahrscheinlich auch schon früher. Aber was da genau vorgetragen wurde und wie das Publikum reagiert hat, das wissen wir nicht. Wir haben einfach nur das, was schriftlich da ist. Und man kann eben daraus schließen, deswegen habe ich eben auf diese besondere Situation um 1200 hingewiesen und auf andere literarische Texte wie die Spruchdichtung der Zeit, die ja politisch war, ja, und nicht in erster Linie literarisch. Daraus kann man lesen, wie Autoren der Zeit, wie eben Walter von der Vogelweide, ihre Zeit gesehen haben, haben gesagt, hier ist alles total in Unordnung geraten. Es gibt Verrat, Hinterlist, Raub, es gibt keinen Frieden, es herrscht keine Ordnung mehr. Es ist quasi alles außer Rand und Band geraten. Und vielleicht eben anders als beispielsweise die Artus-Epik, die ja eher so eine Form von Entwicklungsroman hat. Der Parsival macht auch solchen Unfug wie jeder Recke, sagen wir mal. Aber er lernt daraus. Und das Nibelungenlied hat halt eine Dramaturgie, in der es zeigt, wie man nicht daraus lernt. Mhm. Und wenn man zeigt, wie man nicht daraus lernt, obwohl man daraus lernen könnte, weil die Warnungsansätze sind alle da und auch die Beispiele, wie man es besser macht, dann würde ich jetzt mal vermuten, will uns der Autor vorführen, wie man es nicht machen sollte. Und er führt das eben bis zum äußersten Extrem durch und räumt immer wieder alle Verbesserungsmöglichkeiten aus dem Weg durch irgendwelche abstruse Taten, von denen auch im Lied einzelne Personen sagen, das geht nicht gut aus.
Dann kämpft mit mir wie ein Mann und wählt die Waffen.
Ich trage keine Waffen, nur Worte.
Dann seid ihr eine Frau.
Und ihr mein Mann. Lasst uns statt Schwerter die Körper kreuzen. Schlimmer könnt ihr Kriemhild nicht kränken.
Warum macht ihr das?
Weil sie uns beide mit Siegfried betrog und noch immer betrügt. Sie schläft mit ihm in ihren Träumen und träumt, uns zu töten, wenn sie wach ist.
Katharsis oder Mimesis, das ist jetzt deine Katharsis-These.
Ja, das wäre meine Katharsis-These, dass eigentlich der Autor, den man ja nicht kennt, eine Zeit sieht, in der er selber nicht genau weiß, wo geht die hin. Also wir wissen ja, wie das später weiterging. Er wusste das ja nicht, sondern er fand, das ist eine Katastrophen- und Krisenzeit. Und niemand weiß den Ausweg, es herrscht Unordnung. Und er, denke ich, wollte zeigen, wenn man diese Unordnung auf die Spitze treibt, dann kommt die Katastrophe. Und die Hoffnung, das würde ich jetzt mal behaupten, die findet man auch darin, dass am Schluss, von der Anschrift C heißt es ja der Nibelungenlied, aber bei A und B heißt es der Nibelungennot. Das heißt also, er beschreibt schon, dass das eine Not ist. Und das kommt auch immer wieder vor. Also dass beispielsweise gesagt wird, dass aus bestimmten Verfehlungen heraus, seien es der männlichen Helden oder auch eben der Frauen, ja, die ja auch einen Neidwettbewerb haben beim Ausgang aus dem Wormser Dom, der Streit der Königin oder so. Er weist immer wieder darauf hin, dass diese übertriebenen Haltungen eben unmäßig sind. Und dann kommen immer so kleine Sätze, das führte später zum Untergang oder das führte später dazu, dass viele Helden starben und so weiter. Das heißt also, er baut immer solche Warnsentenzen ein, die aber signalisieren, genauso wird's ausgehen.
Die Aufführungspraxis aber der Stücke, die deuten aber eher darauf hin, dass die Autoren eher mit der Mimesis gespielt haben und mit der Lust des Publikums an der Mimesis, das heißt an der Lust, Sex- und Crime-Geschichten erzählt zu bekommen, am Geilgeifer sozusagen, wie das heute auch noch, was weiß ich, in der billigsten RTL-Reality-Serie.
Das ist absolut so. Und das ist ja auch die Gefahr, sozusagen, die Gefahr, die Dramaturgie zu übernehmen. Ich würde jetzt den Autoren, die das bearbeiten, jetzt nicht direkt unterstellen, dass sie sozusagen einen mimetischen Prozess bewusst
absichtlich in Gang setzen wollen,
so nach dem Motto des Nationalepos und des Missbrauchs, aber auch nach dem Motto irgendwelcher rechtsradikaler Grölheinis, die dann als Germanen sich vorkommen und sagen, jetzt kriegt er mal ans Maul geschlagen oder so. Das würde ich denen jetzt gar nicht unterstellen, aber sie übersehen, dass es das sehr verbreitet gibt. Und es gibt eben zwischen dieser brutalen Gewalt, die sich das als Vorbild nimmt, also mimetisch, und zwischen einer kathartischen Einstellung, gesagt, um Gottes Willen, wie können wir die Katastrophe vermeiden? Also ganz Aristoteles, wenn man so will, oder Aufklärung. Da gibt es eben ein breites Feld von Genuss an negativer Überlieferung. Und das zeigt zum Beispiel auch, das, was als moderner Bodensatz bei den Autoren vorhanden ist, ist eben nicht das Nibelungenlied, sondern es ist schon verschiedene Formen der Rezeption. Und ich fand es total interessant, jetzt bei der letzten Pressekonferenz der Vorstellung jetzt des neuen Stücks Hundenkönigin der britischen Theatergruppe, die also rein formal, inhaltlich von der Theaterarbeit einen sehr guten Eindruck macht und auch einen sehr vielseitigen Eindruck macht, dass die sagten, weil sie aus einer anderen Tradition eben kommen, aus der deutschen, sie habe das erinnert an Herr der Ringe und Game of Thrones. Und Herr der Ringe und Game of Thrones sind sozusagen Vorstellungen des 20. Jahrhunderts, einmal aus einer speziell britischen Perspektive von Tolkien, und zwar mit Blick auf den Ersten Weltkrieg hauptsächlich, und dann Game of Thrones einer amerikanischen Perspektive auf das Mittelalter. Und dieses Mittelalterbild, das kennen wir seit der Renaissance. Das hat das Mittelalter gar nicht von sich selbst, dieses Bild, sondern das ist das Bild des finsteren Mittelalters. Mhm. Das ist alles lang zurück und da waren diese entsetzlichen Gewalttaten und Kriege.
Gerade jetzt wird, glaube ich, angefangen, dieses Bild vom finsteren Mittelalter zu hinterfragen.
Absolut.
Und zu korrigieren.
In der Wissenschaft wird das schon seit langem, also sowohl in der Rezeptionsgermanistik, aber auch in der Medievistik, auch in der historischen Medievistik, wird das schon seit langem hinterfragt, dass eben diese einseitige Vorstellung eines finsteren, gewalttätigen Mittelalters nicht nur falsch,
1500,
ja, nicht nur falsch ist, sondern dass das natürlich auch ein bisschen zu dem Spiel verführt. Wir könnten es ja auch nachahmen. Irgendwie ist das cool. Das ist vor allen Dingen für Männer ist das natürlich ein klassisches Vorbild, sich als Held irgendwie zu inszenieren, wie abstrus die Gründe auch immer sind. Und das ist eben nur ein Teil der Geschichte. Und das Spannende ist jetzt eben, wenn man die ganze Geschichte nimmt des Nibelungenlieds, also auch im Inhalt, was der Autor schreibt, ist das eine ambivalente Geschichte, die am Schluss schlecht endet, weil die Protagonisten alle immer wieder über ihr Ziel hinausschießen. Das gilt auch für die Grimhild. Also man kann schon verstehen, dass sie Rache üben will, aber muss sie deswegen ihren Sohn opfern?
Ja, und das ganze Volk,
und muss
ihr
sie
ganzes Volk.
Genau, muss sie das
lassen.
Ganze Volk umbringen
das heißt,
lassen.
Wenn sie die
drei Brüder und den Hagen.
Und den Hagen umbringt, okay.
Und selbst da wäre die Frage, ob der Giesel hier eigentlich noch wirklich schuldig ist, weil er hatte ja Bedenken, wenn er auch nicht wirklich dagegen gearbeitet hat.
Gut,
also das sind dann immer ambivalente Figuren auch, ja. Trotz ihrer, sagen wir mal, epischen Holzschnittartigkeit handeln sie auch ambivalent und widersprüchlich. Und diese Rache ist natürlich auch wieder einfach einige Nummern zu groß. Ne?
Der Tod ist unsere Liebe.
Halt dich zurück, Geliebte, denn zum Sprechen ist dies nicht die Zeit. Vergib, verzeih.
Aber sie haben ihn hingerichtet. Ich muss ihn rächen. Blut muss fließen. Klein ist Schuld. Klein, hörst du? Nichts wird mir helfen. Ich
will Rache!
Ertrinken!
Räch dich an dir selbst! An uns! Du zerstörst unseren Plan, der größer ist.
Nur die Rache vermag meine Liebe auszulöschen, damit in der Asche eine neue Glut sich entfacht.
Vergiss die Rache. Vergiss die Fremden. Wir werden sie alle besiegen. Die ganze Welt in einen Mörser stoßen. Mit Herzensblut die Himmel färben und 100 Jahre im tiefsten Kerker leben, ist leichter als ein Augenblick mit Dummen.
Und jetzt besteht einfach die Gefahr, schon seit der Wiederentdeckung im 18. und 19. Jahrhundert, Deswegen bin ich ein Gegner der Theorie von der Nibelungensage, weil es eine Theorie des 18. und 19. Jahrhunderts ist, die sozusagen uns ein Bild malt, wie unsere Vorfahren waren. Und da gibt's jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, die waren alle bescheuert, ja. Das wäre so die Renaissance-Aufklärungshaltung und sagt, damit haben wir nichts zu tun. Wir sind alle modernen Menschen und stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Das wäre sozusagen die eine etwas lichtvolle, aber vielleicht auch etwas unwahre Haltung. Und die andere wäre, das sind die eigentlich wahren Helden, die wussten noch zu kämpfen. Und das ahmen wir jetzt nach. Und diese Doppelbödigkeit und diese Ambivalenz, die das mittelalterliche Epos hat und die auch die Zeit damals hat, das wird dann gar nicht mehr wahrgenommen.
Ich habe noch eine andere Theorie oder eine andere Hypothese, warum dieses Sex-and-Crime-Element sozusagen ein produktionsästhetisches. Es ist viel verheißungsvoller, die Wahrscheinlichkeit, dass das Theaterstück Erfolg hat oder dass der Roman verbreitete Auflagen findet, ist, wenn ich Sex und Crime abhandle, das ist einfach erfolgsaussichtsvoller, als wenn ich bedenkentragend verweise in dem Stück oder in dem Roman oder in der Szenerie des Films, dass es ja auch hätte anders sein können.
Ich würde ein bisschen widersprechen. Okay. Es geht ja auch nicht darum, dass dieser klassische Topos Sex und Crime überhaupt keine Rolle spielen soll in den Stücken. Ja, er kommt ja auch im Nibelungenlied vor und er kann natürlich auch in Bearbeitungen vorkommen. Aber ich will mal dem entgegenhalten, alle, die beliebteste Form, in der heutzutage Sex und Crime gepackt wird, ist der Kriminalroman und auch der Fernsehkrimi und was weiß ich auch immer. Der geht in gewisser Art und Weise ja immer gut aus. Und warum? Weil er ein Kind der Aufklärung ist und es gibt immer einen Detektiv, der alles besser weiß. Und er ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen schräg und ein bisschen blöd, aber am Schluss klärt er den Fall auf und damit ist der Fall aufgeklärt. Damit ist das Verbrechen auf gewisse Art und Weise gesühnt und die Familie kann wieder weiterleben und eine positive Zukunft haben. Also das Ende ist nicht das Fiasko, sondern das Ende ist die Aufklärung sozusagen. Und das ist eben das Interessante. Die Menschen genießen eigentlich normalerweise ganz gern Unordnung, Durcheinander, Bösartigkeit, weil es die ja gibt, auch im Leben und in der Welt. Aber haben es ganz gern, wenn es am Schluss, muss kein Happy End sein, aber wenigstens, sagen wir mal, eine Beruhigung der Szenerie. Und ich würde sagen, da hat eben der mittelalterliche Autor, und daran finde ich ihn eben eigentlich eher modern als mittelalterlich, der hat eben gesagt, wir zeigen jetzt mal, was passiert, wenn wir das Ganze auf die Spitze treiben. Und dann passiert die Katastrophe. Und dann passiert diese, alle sind tot. Und dann ist das die Not der Nibelungen. Und man sieht, wenn man zurückschaut an seinen vielen Seitenbemerkungen, an seinen dramaturgischen Skriptbemerkungen, dass er schon sagt, jetzt mach doch lieber das nicht, das geht schlecht aus. Ne? Und sie machen es eben doch. Und insofern ist er ein kathartischer Pädagoge, der sagt, ihr könntet, wenn ihr wolltet, ne, wollt ihr denn überhaupt? Und das Ganze birgt aber natürlich eben die Gefahr, weil es nicht wie ein Krimi endet mit der Aufklärung, sondern mit der Katastrophe, dass es genügend Idioten gibt, die genauso bescheuert handeln wie die Helden des Nibelungenlieds und alle Warnungen in den Wind schlagen und am Schluss selber zum Opfer ihre eigenen Gewalt werden.
Hunnenpack, die Brut der Nacht, die feige Schar, die kratzt und sticht, anstatt zu offenem Kampf hervorzuspringen.
Verachten sollten wir sie nicht. Mit ihnen hat Herr Etzel die halbe Welt erobert.
Hat er es auch bei uns versucht? Er mähte Gras und ließ die Arme sinken, als er auf deutsche Eichen stieß.
Ja! Ja!
Da sitzt der Mörder.
Wessen Mörder?
Der Mörder meines Gatten.
Du sprachst von deinem Garten und das ist Etzel. Gewiss, ja, du hast ja einen zweiten. Denkst du in seinem Arm noch an den ersten? Nun freilich, diesen schlug ich tot.
Da, hört ihr's?
Halt! Schmeckt's denn heute gut?
Rummel! Was ist geschehen?
Von allen Burgundern, die ihr mir anvertrautet,
ist nicht einer mehr am Leben.
Und du?
Das Kind. Mein Kind.
Du tropfst von Blut.
Er bringt es um.
Es ist nur roter Regen. Du siehst, es quillt nicht nach. Doch alle anderen sind hin.
Reicht euch jetzt die Hände und sagt euch gute Nacht. Wir sind am Ziel.
Und das ist irgendwie eine Sache, die, finde ich, muss man bei Neubearbeitungen schon bedenken, speziell wenn man in der heutigen Zeit lebt, wo das eben sehr beliebt ist, mal wieder so zurückzuschauen und sozialdarwinistische Theorien zu vertreten und völkisch-nationalistische Theorien. Karl Schmidt, 20er Jahre, die Demokratie entsteht nur aus Feindschaft, ne? Und nur die Ausnahmesituation, wer die beherrscht, ist der Sieger. Das ist die neue Rechte, Originalton, ja. Und so empfinden auch viele Leute, die so wählen oder die in so einer Richtung denken, natürlich in unterschiedlicher Schärfe. Und da kommen wir ganz schnell dahin, dass wir deswegen halt auch eine Revision des Geschichtsbildes der Deutschen verlangen. Die hängt aber nicht mit dem Nibelungenlied zusammen und schon gar nicht mit den Burgundern und den Germanen und den Kelten. Die sind auch wieder völlig anders nochmal, sondern die hängt eben mit dieser modernen Idee zusammen, also der völlig verfehlten Idee zu glauben, aus einem Katastrophenszenario ein Nationalepos machen zu wollen.
Lass uns noch mal ein paar Worte zu den historischen Hintergründen sagen. Mhm. Stichwort Burgunder, die gibt es ja heute in Burgund, ja?
Ja.
Sind das die Nachkommen jener Burgunder, die vorher in Worms waren? Und es gibt ja diese Theorie, ich weiß nicht, wie weit das als sicher gelten kann, dass das zurückgeht auf Ereignisse im 5. Jahrhundert, also in der Endphase Römerreichs, dass die damaligen Burgunder, die sich in dem Raum um Worms, wie groß der war, keine Ahnung, aufgehalten haben, ansässig waren, römische Hilfstruppen waren, aber sich dann aufgrund einer tatsächlichen und vermeintlichen Schwäche des Römischen Reichs und der römischen Militärpolitik glaubten, wir können Geschäfte auf eigene Rechnung machen und Regionen im heutigen Belgien erobern wollten, die eigentlich den Römern gehört haben und die dann als Folge davon, von diesem Versuch, hart und blutig von den Römern abgestraft wurden, was die Römer mit hunnischen Hilfstruppen erledigt haben. Ist das verbürgt?
Das ist in großen Strichen schon richtig. Man muss nur sagen, vom rheinischen Burgunderreich, da gibt es nur ganz wenige historische Überlieferungen.
Es gibt keine
Zeugnisse, ja? Es gibt Chronisten aus dieser Zeit, aus der Zeit des 5. und auch 6. Jahrhunderts, die in Bruchstücken davon berichten. Es gibt auch nachher im Rhonereich, also dem Bereich, wo auch heute Burgund noch angesiedelt wird, gibt es eine stärkere Überlieferung. Da gibt es eine burgundische Gesetzgebung, worin es eine Königsliste gibt. Und in den Königslisten vor dem Gundobad, das war der König, der dieses Burgunderrecht aufgeschrieben hat, dann im 6. Jahrhundert an der Rhone, kommt unter anderem ein Gundahar vor. Das ist derselbe Name wie Gunther beispielsweise. Also es gibt schon Bruchstücke von Überlieferungen, sowohl in der burgundischen Überlieferung als auch in der Überlieferung antiker Historiographen. Es gibt dann nochmal, weil die Burgunder an der Rhone ja durch die Franken erobert und, sagen wir mal, eingemeindet wurden und sich vermischt haben, so wie sie vorher sich schon mit der galloromanischen Bevölkerung vermischt haben, gibt es auch wieder Hinweise auf das Rhonereich. Aber das Ganze ist auch sehr bruchstückhaft und wir wissen nicht genau, was um 1200 davon noch bekannt war, obwohl es eine burgundische Entwicklung gab. Es gab Königreiche Hoch- und Niederburgund, es gab nachher Herzogtum Burgund, das wurde erst sehr spät französisch, war lange deutsch. Barbarossa war mit Beatrix von Burgund verheiratet, aber man hätte können vermuten, dass es da Tradition gibt, aber es gibt zum Beispiel in den staufischen Überlieferungen sehr wenig Hinweise auf Burgund. Also das sind bruchstückhafte Überlieferungen und sie sind dann auch oft in den einzelnen literarischen Texten, die dann ab dem 9. Jahrhundert erst entstehen, also Valtarius beispielsweise, da sind die Sachen auch nicht mehr historisch genau. Ne? Der Burgunderkönig wird zum Frankenkönig im Valtarius und heißt Giebich. Und im Burgunderrecht von Gundobad ist er eben der Burgundergiebig. Also es gibt viele solcher Dinge, die dann so ein bisschen vermischt werden. Man kann aber, glaube ich, schon annehmen, durch die Spuren in den historischen Chroniken und in der Literatur, dass es ein gewisses Bewusstsein davon gab, dass es da am Rhein einen Konflikt gab zwischen Burgundern und Römern, der von dem römischen Heermeister Aetius in der Tat mit Hilfe von hunnischen Hilfstruppen niedergeschlagen wurde. Wahrscheinlich ging es darum, dass die Burgunder, die sich selber als Nachfahren der Römer verstanden haben in ihrer Origo-Geschichte und dann hier rechtsrheinisch und dann später auch linksrheinisch gesiedelt haben, wohl ein unabhängiges Kleinkönigtum gründen wollten, wo auch immer, das ist umstritten. Aber darauf gibt's Hinweise, dass Königsstrukturen entstanden sind, die wahrscheinlich auch den Römern abgeschaut waren. Und das war dann einfach eine Spur zu viel. Das ist genau die ganze Geschichte, die man auch mehrfach mit anderen Volksgruppen und Warlords im 5. Jahrhundert eben hat. Und diese Niederlage ist aber natürlich nicht, wie oft geschildert heute noch, aber auch in den Überlieferungen, keine totale Katastrophe gewesen, weil sonst hätte man die Burgunder ja nicht an die Rhone umsiedeln können. Ja. Da wäre ja keiner mehr da gewesen. Ja. Also es war wohl schon eine vernichtende Niederlage für diese Usurpation in römischem Sinne. Aber es war wohl nicht so vernichtend, dass man nicht umsiedeln konnte und wieder neu Freund werden konnte. Da sind wir wieder bei derselben Geschichte, die wir auch im Nibelungenlied kennen. Genau. Man kann immer wieder Freundschaft schließen, Verträge schließen, zusammenarbeiten und man kann die immer wieder aufkündigen und versuchen, mit Gewalt neue Verhältnisse herzustellen. Das ist eher so ein bisschen die Geschichte des römischen Imperiums, des frühen Mittelalters und auch des Hoch- und Spätmittelalters. Also die Geschichte des Feudalismus, wenn man so will, ist schon diese Geschichte, dass diese beiden unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Mal gelingt das eine und mal gelingt das andere. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, und das sage ich jetzt wieder mit Blick auf die Rezeption, wer sowas sich als Vorbild nimmt, es gibt keinen einzigen Stamm oder kein einziges Reich, kein einziges Imperium und keine einzige Königsfamilie, die nicht gescheitert wäre am Ende. Alle sind untergegangen. Die Staufer sind untergegangen mit dem 13. Jahrhundert, auch die Salier, die römischen Kaiser sind untergegangen, ne? Die Burgunder in gewissem Umfang auch. Ne? Also die Merowinger sind untergegangen und durch die Karolinger abgelöst worden. Also das Ganze ist schon immer wieder eine Geschichte eigentlich von Niederlagen, wenn man so will, von Katastrophen. Und es wird trotzdem immer wieder beides versucht. Also es gibt immer die beiden Stränge, einmal die gewalttätige Auseinandersetzung, die Beherrschung mit militärischer Macht, wenn man so will, und auf der anderen Seite den Versuch des Friedensschlusses, des Ausgleichs, der Bevölkerungsmischung, der Akkulturation und so weiter. Es gibt immer beide Trends in dieser Zeit. Und was noch typisch ist für diese Zeit, eine Gesellschaft, die sich orientiert an einer Herrscherfamilie, die hat natürlich sehr oft die Situation, das hat man noch eben bis Shakespeare in das elisabethanische Zeitalter, dass in der Königsfamilie es eben unterschiedliche Positionen, Konflikte und Machtkämpfe gibt und eben auch Familienmorde. Ja, das gehört so ein bisschen dazu. Und es wundert dann einen auch eigentlich nicht, dass eine Bewegung wie die völkische und erst recht die nationalsozialistische Bewegung, die sich solche Dinge zum Vorbild nimmt, ja, diese alten Zeiten. Wir kennen es ja heute wieder von der AfD, Björn Höcke, der ist nur auf Staufer und auf all das aus. Ich könnte mir jetzt viele Beispiele bringen. Bei den Nazis ist es genau so, Die Nazis haben sich gegenseitig abgemurkst, ja. Röhmputsch mal als Beispiel. Es gibt noch viele andere Beispiele, weil es einfach letztendlich darum geht, in einer, in Anführungszeichen, Herrscherfamilie, wer ist der Chef? Und es geht nur mit Gewalt.
Soweit der erste Teil unserer Podcast-Folge 66 über Entstehung, Geschichte und Rolle des Nibelungenlieds in Geschichte und Gegenwart mit Volker Gallet im Gespräch mit Theo Schneider. Die Spielszenen stammen übrigens aus verschiedenen Aufführungen der neuen Nibelungenfestspiele in Worms. Mehr auch dazu dann im nächsten Teil am 28. Juni. Tschüss und vielen Dank, sagt Theo Schneider. Und verpassen Sie nicht die Nibelungenfestspiele in diesem Sommer, die am 17. Juli beginnen.